NDR Info. Echo des Tages.
Die Themen unter anderem EU-Besuch auf Lampedusa und die Debatte über Flüchtlingspolitik im EU-Parlament in Straßburg. Triumphe Gregor Gysi bei der Neuwahl der linken Fraktionsspitze. Botschaften der grünen Fraktion an die Union vor den morgigen Sondierungsgesprächen. Kürzere maximale Nachtflugzeiten für Piloten in der EU. Die neue gemeinsame Fernbuslinie von ADAC und Post und der Nobelpreis für Chemie. Dies und mehr in der nächsten halben Stunde. Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrike Heckmann. Die jüngste Flüchtlingstragödie soll Thema des nächsten EU-Gipfels werden. Begleitet von Protesten haben EU-Kommissionspräsident Barroso und Italiens Regierungschef Letta auf der Insel Lampedusa zu einer offeneren Haltung Europas in der Flüchtlingspolitik aufgerufen.
Am kleinen Flughafen von Lampedusa gab es gleich nach der Landung Protestchöre, Basta-Rufe und Beschimpfungen. Vergogna, Schande war ein Wort, das nach der Landung besonders häufig zu hören war. Die Menschen auf Lampedusa sind verzweifelt, nicht nur wegen der Toten, die man geborgen hat, sondern auch wegen der vielen, die lebend hier angekommen sind. Eine Inselbewohnerin bringt es auf den Punkt. Im Flüchtlingslager sind die Lebensbedingungen nicht zu ertragen, nicht einmal Obdachlose leben so. Und das Schlimmste, es sind so viele Kinder darunter, wir können nur schreien. Barroso ließ zuerst über den Nachrichtendienst Twitter verbreiten, man sei hier, um solidarisch zu sein. Nichts anderes war auf Lampedusa erwartet worden. Bürgermeisterin Giusi Nicolini hatte schon vor ein paar Tagen gesagt, wenn sie kommen, nur um ihr Beileid auszudrücken, dann können sie einfach auch nur eine E-Mail schreiben. Und dann, bei einem Besuch im völlig überfüllten Flüchtlingslager der Insel, wurde es tatsächlich konkret. Enrico Letta, Italiens Regierungschef, will Konsequenzen ziehen. Heute starten wir von vorn. Das ist unser Kampf in Europa, zusammen mit der Europäischen Kommission, um die Aufmerksamkeit, die dieses große Thema in Europa bekommt, zu verändern. Das ist ein europäisches Thema, ein globales Thema, vielleicht wichtiger als alles andere. Letta will, dass sich Europa den Flüchtlingsströmen und der Migration besser annimmt als bisher. Schon Ende des Monats soll sich ein EU-Gipfel damit beschäftigen. Italien will seine EU-Ratspräsidentschaft ab Mitte 2014 dazu nutzen, etwas voranzubringen. Auch EU-Kommissionspräsident Barroso kam nicht mit leeren Händen. Italien soll noch in diesem Jahr 30 Millionen Euro zusätzlich von der EU bekommen, um die Situation der Flüchtlinge zu verbessern. Wir sind heute hergekommen, um zu sagen, dass Europa den Menschen von Lampedusa beisteht und mit Italien ist. Ich glaube, dass wir alle zusammen auf Tragödien wie diese angemessener reagieren müssen. Europa kann sich nicht umdrehen. Die Menschen auf Lampedusa sind diese Ankündigungen europäischer Lösungen leid, denn die Erfahrung der vergangenen Jahre ist, dass sich die Staaten im Zweifelsfall nur darin einig sind, dass sie sich nicht einig sind. Auf Lampedusa machte sich rund um diesen Besuch deshalb auch Wut breit. Sie haben ganze Kontinente kaputt gemacht. Sie beuten das Volk aus, sie beuten das Land aus und dann kommen sie und weinen. Sie müssen sich schämen. Eine konkrete Ankündigung immerhin gab es heute. Die mehr als 280 Todesopfer der Flüchtlingskatastrophe der vergangenen Woche sollen ein Staatsbegräbnis bekommen. Den übrigen Tausenden, die auf dem Weg über das Mittelmeer bisher ums Leben gekommen sind, nützt das nichts mehr.
Jan-Christoph Kitzler. In Straßburg diskutierte das EU-Parlament unterdessen die europäische Flüchtlingspolitik am Beispiel Syrien. Das Wort Schande, das den Vertretern aus Rom und Brüssel auf Lampedusa entgegenschallte, fiel auch dort immer wieder, nicht nur aus dem Mund der linken Politikerin Gabi Zimmer.
Der Umgang mit Flüchtlingen in Europa ist eine Schande. Wer hat das zuerst gesagt? Der Papst. Selten wurde das katholische Kirchenoberhaupt im EU-Parlament so häufig zitiert wie heute. Etwa von einer Linken, von Gabi Zimmer.
Die gestrige Innenministerkonferenz war eine Schande für die Europäische Union. Angesichts dieser Situation.
Die EU-Innenminister wollen nichts ändern an ihrer Flüchtlingspolitik. Lediglich eine Arbeitsgruppe planen sie, eine Taskforce.
A taskforce, another taskforce. We need action, not taskforces.
Es ist der Fraktionschef der Sozialisten und Sozialdemokraten, Hannes Swoboda, der Action fordert. Und der Österreicher hat sehr genaue Vorstellungen, wie diese Action aussehen soll.
And I fully agree, yes, we have to open our borders for limited numbers, for limited times, but we have to do it.
Wir müssen unsere Grenzen für Flüchtlinge öffnen, sagt er, für begrenzte Zeit, aber wir müssen es tun. Die Mehrzahl der Redner pflicht ihm bei. Es geht um syrische Flüchtlinge. Schweden und Deutschland bekommen Lob, die Niederländer hohn, weil dort jeder Syrer quasi per Handschlag begrüßt werden könnte. Es sind 50 an der Zahl. Ein Skandal, da sind sich fast alle Redner einig. Auch die Konservativen erwarten mehr. Manfred Weber, CSU, will mehr Flüchtlinge aus Syrien in der EU aufnehmen.
Europa muss jetzt in der Lage sein, konkrete Kontingente bereitzustellen.
Kontingente heißt, jedes Land der EU nimmt eine bestimmte Zahl Flüchtlinge auf. Der Flüchtlingsrat der Vereinten Nationen soll sie aufteilen. Das Parlament will auch eine humanitäre Konferenz einberufen und es will mehr finanzielle Unterstützung leisten in den Nachbarstaaten Syriens, wo die meisten Flüchtlinge Zuflucht suchen. Allerdings wird das Geld knapp, was auch Manfred Weber veranlasst, den Papst zu zitieren.
Es ist eine Schande für die Europäische Union, dass der Nachtragshaushalt nicht da ist, dass wir nicht in der Lage sind, als Europäische Union unserer Verantwortung in den Nachbarstaaten gerecht zu werden.
Verantwortung, davon ist immer wieder die Rede. Selbstkritisch sehen die Abgeordneten die Rolle der EU im Syrien-Konflikt, nicht nur was die Flüchtlingspolitik betrifft.
Wir haben uns zu früh auf die Seite des sogenannten syrischen Widerstandes gestellt und damit in Wahrheit terroristische Netzwerke unterstützt. Und diese terroristischen Netzwerke sind mitverantwortlich für Hunderttausende Flüchtlinge, insbesondere der christlichen Minderheiten.
Meint Ewald Stadler aus Österreich. Er beklagt eine grundsätzlich falsche Syrien-Politik, auch des Parlamentes. Ohnehin gehen die Abgeordneten hart mit der EU ins Gericht, mit den Mitgliedstaaten sowieso, aber auch mit dem eigenen Hohen Haus. Guy Verhofstadt, Fraktionschef der Liberalen, meint, dass sie alle als Feiglinge in die Geschichtsbücher eingehen werden, und zwar zu Recht.
In 20 years from now, in history books, we will be described as cowards. And maybe cowards we are for the moment.
Aus Straßburg berichtete Sabine Henkel. Der Burgfrieden bei der Linken hat nur bis zum Wahltag gehalten. Bei der heutigen Klausurtagung in Berstelland im Spreewald brachen die alten Grabenkämpfe wieder auf. Ost gegen West, Reformer gegen Radikale und vor allem Gregor Gysi gegen Sarah Wagenknecht. Thorsten Huhn.
Gregor Gysi hat es geschafft. Er bleibt alleiniger Chef der Bundestagsfraktion der Linken. Bei der Wahl am Abend im brandenburgischen Berstelland erhielt er gut 80% der Stimmen. Davor hatten die Linken wieder mal ausdauernd gestritten. Es ging um die Frage, ob die Linke Sarah Wagenknecht dem pragmatischen Gysi gleichberechtigt zur Seite gestellt wird. Gysi wollte das nicht. Der ehemalige niedersächsische Linken-Chef Dieter Dehm erklärt die Diskussionen damit,
dass das ganz schwer ist, in der Linken die innere Zänkigkeit und Streitlust durch einen vernünftigen Kompromiss zu ersetzen.
Gysi bleibt nun zumindest für 2 Jahre der alleinige König der Fraktion, was ihm natürlich gefällt.
Also ich denke, es ist ein Kompromiss gefunden worden für den Vorstand und damit setzen wir ein ganz anderes Signal als 2009. Wir machen keine Selbstbeschäftigung, sondern gehen sehr schnell zur Politik über.
Auch Wagenknecht, Unterstützer Dehm, kann mit dem Kompromiss leben.
Mir geht's in allererster Linie darum, dass wir einen allmählichen Prozess des Generationswechsels haben, bei dem Gregor Gysi unbedingt an Bord bleiben muss und Sarah Wagenknecht unbedingt eine stärkere Funktion bekommen.
Gysi wollte die Fraktion weiter allein führen, weil ihm das bei einer großen Koalition die Rolle des Oppositionsführers im Bundestag sichert und damit auch medienwirksame Auftritte. Die unterlegene Wagenknecht zeigte sich deutlich enttäuscht.
Ich bedauere ausdrücklich, dass die Frage Doppelspitze nicht einfach und frei entschieden werden konnte in der Fraktion. Wenn persönliche Ultimaten bis hin zurück im Raum stehen, ist das eben nicht mehr möglich. Und insoweit haben wir jetzt einen Kompromiss gemacht. Und Teil dieses Kompromisses ist die Übereinstimmung, dass das keine Lösung für die gesamte Legislatur ist, sondern maximal für 2 Jahre.
Es gab also offenbar eine Rücktrittsdrohung von Gysi in den Diskussionen. Wagenknecht sagte weiter, sie hätte es falsch gefunden, bei dieser Frage eine Zerreißprobe herbeizuführen. Und sie verwies darauf, dass die Regelung nur für 2 Jahre gelte. 2015 kann sie also wieder versuchen, eine Doppelspitze einzuführen. Einig waren sich die Linken in ihrer Reaktion auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, das die Überwachung des linken Politikers Bodo Ramelow für unzulässig erklärte. Ramelow sei keiner antidemokratischen Umtriebe verdächtig, heißt es im Urteil. Linken-Chef Bernd Rixinger sagte dazu,
der Partei wird es gut tun, dass das Verfassungsgericht unsere Haltung bestärkt hat. Und der Partei wird es gut tun, dass sie als demokratische Partei gelten wird, was sie ohnehin die ganze Zeit war.
Die Linken verabschiedeten auf ihrer Tagung ein 5-Punkte-Programm. Es geht dabei um Themen, bei denen SPD und Grüne ähnliche Forderungen im Wahlkampf aufgestellt hatten. Also zum Beispiel um die Einführung eines flächendeckenden Mindestlohns und die Abschaffung des Betreuungsgeldes. Diese Punkte wolle man mit der SPD und den Grünen zusammen im Bundestag durchsetzen. Schließlich habe man gemeinsam eine Mehrheit. So sehen es die Linken.
Den wieder aufgeflammten Machtkampf bei der Linkspartei kommentiert Arne Meyer.
Ob Gregor Gysi am Wahlabend den Mund wohl doch etwas zu voll genommen hat, die neu gewählte Bundestagsfraktion, so ihr alter und neuer Vorsitzender, werde in der kommenden Legislaturperiode ganz bestimmt nicht die gleichen Fehler machen wie nach der Bundestagswahl 2009. In den darauffolgenden Jahren hatten sich die Genossen vor allem mit sich selbst beschäftigt, an genau den Gräben gekämpft, die die Parlamentarier immer wieder selber aufrissen. Sie blockierten sich, ja, fast hätten sie sich selbst zerfleischt. Ist die Lage jetzt im Herbst 2013 tatsächlich komplett anders? Herrschen Harmonie und Eintracht bei der, im Falle einer großen Koalition, Oppositionsführerin im Deutschen Bundestag? Nein, der Aufbruch der Linksfraktion zu den neuen Ufern ist unglücklich verlaufen. Gregor Gysi kann zwar in den nächsten beiden Jahren weiter alleine an der Spitze schalten und walten, allerdings zu dem Preis, dass seine erste Stellvertreterin, Sarah Wagenknecht, nach Klausurende in der Öffentlichkeit beschädigt dasteht, als Verliererin in einem Machtkampf nämlich. Sie selbst hat kein Blatt vor den Mund genommen, hat betont, sie wolle die Fraktion nicht gleich zu Beginn in eine Zerreißprobe treiben. Am Ende hätten die Abgeordneten aufgrund des Druckes nicht frei über eine Doppelspitze entscheiden können. Das spricht Bände. Auf den ersten Blick mag das für den Alleinvorsitzenden Gysi eine komfortable Lage sein. Der zweite sieht schon ganz anders aus. So furchtbar viele Talente und Hoffnungsträger für die Zukunft gibt es weder in der Partei noch in der Fraktion. Wagenknecht zählt ohne jeden Zweifel dazu. Sie in Form einer gleichberechtigten Doppelspitze zu stärken, das wäre sinnvoll gewesen. Das hätte auch dem Bild der Linken im Bundestagswahlkampf entsprochen. Die Partei hat zwei Zugpferde. Und dieses Modell hat auch schon funktioniert. 2005 bis 2009 gab es im Deutschen Bundestag ein solches Führungstandem, Gregor Gysi und Oskar Lafontaine. Gysi hat im Spreewald seine Abneigung gegen eine Neuauflage dieser Doppelspitze aber nicht wirklich erklären können. Eine Gefahr steckt in dem nun gefundenen Kompromiss auch insofern, als dass sich Gysi und seine Unterstützer damit Zeit kaufen und die Entscheidung, die viele wollen, nur verschieben. In zwei Jahren entscheidet die Fraktion erneut und turnusgemäß darüber, mit wem an der Spitze sie in die zweite Hälfte der Legislaturperiode gehen wird. Angeblich ist der große Vorsitzende erst dann zu Zugeständnissen bereit. Warum nicht schon jetzt? Insofern hat die Linke wohl nicht die gleichen Fehler gemacht wie in der Zeit nach 2009, dafür aber sind neue hinzugekommen.
Anne Meyer kommentierte: Die Grünen haben kurz vor der ersten Sondierung mit der Union hohe Hürden für eine Koalition aufgebaut. Die neue Fraktionsführung aus Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter nannte etwa die Flüchtlings-, Umwelt- und Europapolitik, in denen die Grünen einen Kurswechsel fordern. Morgen treffen sich Spitzenvertreter von Union und Grünen erstmals auf Bundesebene zu Gesprächen über eine mögliche Regierungsbildung. Annika Sepeur über die heutige Pressekonferenz der neuen Fraktionsspitze, die anders verlief als zunächst geplant.
Eigentlich wollte die neue Fraktionsspitze der Grünen darüber sprechen, welche Richtung die Politik der Partei in Zukunft nehmen soll. Nach der Pädophilie-Debatte dann aber diese Nachricht. Ein Mitarbeiter des grünen Abgeordneten Königs ist festgenommen worden. Er steht unter Verdacht, Minderjährige sexuell missbraucht zu haben. Die neuen Fraktionsvorsitzenden der Grünen sind damit einen Tag nach ihrer Wahl gleich im Alltagsgeschäft angekommen. Stellung nehmen, auch zu unangenehmen Fragen. Katrin Göring-Eckardt.
Wir alle sind sehr erschüttert über diese Vorwürfe. Kindesmissbrauch ist und bleibt ein unfassbares und furchtbares Verbrechen. Ein Verbrechen, das in unserer Gesellschaft mit allen Möglichkeiten bekämpft werden muss. Ich will noch einmal sagen, dass wir gleichzeitig sehr froh sind, dass Tom König sehr schnell und sehr deutlich und konsequent gehandelt hat.
Göring-Eckardt und Hofreiter, sie sollen für den Neuanfang in der Bundestagsfraktion der Grünen stehen. Ja, das sei eine Herausforderung, meint die gescheiterte Spitzenkandidatin Göring-Eckardt.
Nach diesen Bundestagswahlen geht es darum, verlorene Sympathien zurückzugewinnen. Wir können mehr Menschen von grüner Politik überzeugen. Das wissen wir, weil wir bei dieser Wahl das Potenzial nicht ausgeschöpft haben.
Und das soll so gehen, meint der neue Co-Vorsitzende der Grünen, Hofreiter.
Wir wollen weiter dafür streiten, dass dieses Land ökologischer, gerechter und moderner wird. Man kann sagen, den Status quo verwalten, das können andere besser. Wir sind ganz entscheidend dafür da, Dinge grundlegend zu diskutieren und dann anzupacken.
Die Möglichkeit, Dinge zu verändern, die könnte es für die Grünen schon bald geben, wenn sie sich auf eine Regierung einlassen würden mit der Union. Auf das erste Sondierungsgespräch morgen mit CDU und CSU blickt Hofreiter, wie er sagt, aber sehr skeptisch.
Ganz entscheidend ist natürlich, damit für Deutschland eine stabile Regierung, die auch eine Chance hat, 4 Jahre zu halten, ist ganz entscheidend, dass natürlich alle 3 Parteien, die eine solche Koalition, wenn sie denn kommen würde oder kommen könnte, dass alle 3 Parteien diese Koalition wollen und auch zu einem Erfolg führen wollen.
Skeptisch sind die Grünen da vor allem bei der CSU. Parteichef Seehofer zum Beispiel will eigentlich nicht mit dem ehemaligen grünen Spitzenkandidaten Trittin sprechen, der sitzt aber mit am Tisch. Und CSU-Generalsekretär Dobrindt hat die Grünen zuletzt als antibürgerliche Partei bezeichnet. Aber auch die Grünen selbst zeigen sich mit Vorbehalten. Die Fraktionsvorsitzende Göring-Eckardt.
Kommt man an für uns zentralen Punkten zusammen? Und wir haben natürlich bei 2 Themenkomplexen als Grüne sehr deutliche Vorstellungen, die abweichen von dem, was die CDU/CSU will. Und das betrifft einerseits die Klimaschutzpolitik und andererseits die Frage der offenen Gesellschaft.
Deshalb versuchen auch die neuen Fraktionsvorsitzenden der Grünen, alles offen zu halten. Sie sagen, sie wüssten noch nicht, ob sie regieren wollen, käme auf die Inhalte an.
Nochmal ins Ausland. Nach Informationen von US-Medien ist die Regierung Obama entschlossen, die jährliche Militär- und Wirtschaftshilfe um mehrere hundert Millionen Dollar zu kürzen für Ägypten. Die offiziellen Bestätigungen sollen in den nächsten Tagen erfolgen. Aus Washington, Rafsina.
Die Obama-Regierung wolle einen Großteil der nicht wesentlichen Militärhilfe streichen, berichtet die Washington Post. Betroffen sei davon vor allem die Lieferung von US-Kampfhubschraubern. Washington werde aber weiterhin wichtige Ersatzteile für die militärische Ausrüstung liefern. Auch die Unterstützung von Militäreinsätzen auf der Sinai-Halbinsel und von Antiterroreinsätzen sind nach Informationen der Washington Post nicht betroffen. Die Kürzungsentscheidung 3 Monate nach dem Sturz des ägyptischen Präsidenten Mohamed Mursi sei eine Folge der andauernden gewaltsamen Zusammenstöße in Ägypten, heißt es unter Berufung auf Mitarbeiter der Obama-Regierung in der New York Times. Auf keinen Fall würden die USA die Militärhilfe für Ägypten völlig einstellen, betonte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates Kathleen Hayden in Washington. Dennoch bedeutet die Kürzung der Militär- und Wirtschaftshilfe einen grundlegenden Wandel im Verhältnis der USA zu Ägypten. Um diese Militärhilfe im bisherigen Gesamtvolumen von jährlich 1,5 Milliarden Dollar ungekürzt weiter zu bezahlen, hatte es die Obama-Regierung bisher strikt abgelehnt, den Sturz des ägyptischen Präsidenten Mursi im Juni als Putsch zu bezeichnen.
In Ägypten dreht sich derweil das Machtkarussell weiter. Der bei vielen Gegnern der Islamisten beliebte Armeechef al-Sisi, der auch Verteidigungsminister ist, kann sich eine Kandidatur für das Präsidentenamt vorstellen. Bislang hatte die Armee politische Ambitionen bestritten. Der entmachtete Präsident Morsi muss sich vom 4. November an vor Gericht verantworten. Das EU-Parlament in Straßburg hat heute auch kürzeren Nachtflugzeiten für Piloten in der EU zugestimmt. Gemäß dem Vorschlag der EU-Kommission gelten vom nächsten Jahr an bei Nachtflügen Dienstzeiten von maximal 11 statt bisher 11 Stunden und 45 Minuten. Der Pilotenvereinigung Cockpit war das nicht ausreichend. Martin Bohne.
Cockpit und Co. wollten vor allem verhindern, dass für Piloten in Europa künftig eine maximale Nachtflugzeit von 11 Stunden gilt. Auch 5 von der EU-Kommission beauftragte Wissenschaftler hatten eine maximale Flugzeit von 10 Stunden empfohlen. Vor allem grüne und linke Parlamentarier wollten daher den Verordnungsentwurf kippen.
Wenn die Wissenschaftler, die zu diesem Zweck hier befragt worden sind, unisono sagen, ab 10 Stunden wird's gefährlich, verstehe ich nicht, wie man als Abgeordneter sagen kann, na gut, dann hat der Kommissar eben recht, der will 1 Stunde mehr, kriegt er.
So Knut Fleckenstein, SPD. Der grüne Verkehrsexperte Michael Kramer sieht das Parlament nun gar im Blindflug. Und der EU-Kommission wirft er vor, sich den Interessen der Airlines gebeugt zu haben. Die wollten nämlich die 10 Stunden verhindern, weil sie dann bei manchen Langstreckenflügen einen Piloten mehr gebraucht hätten. Obwohl das, nach Kramers Rechnung, die Ticketpreise nur um 1,50 Euro verteuern würde.
Ich kenne niemanden, der nicht lieber 1,50 Euro mehr zahlt, als 11 Stunden zittert, ob beide Piloten einschlafen. Das ist in Buffalo 2009 passiert, mit 50 Toten. Das ist in Großbritannien im August diesen Jahres passiert. Die Kommission ist einseitig auf der Seite der Airlines, der Profitgier der Airlines und nicht der Sicherheit der Fluggäste.
Dieter Lebrecht-Koch hat eine völlig andere Sicht auf die Dinge. Der Verkehrsexperte der CDU hält die neue Verordnung für einen beachtlichen Fortschritt. Erstmals werden europaweite Regeln für die Arbeitszeiten von Piloten und Kabinenpersonal eingeführt. Und die bringen in vielen Punkten eine Verbesserung gegenüber der derzeitigen Praxis.
Ja, dass zum Beispiel das Prinzip eingeführt worden ist, je länger die Flugzeit, umso länger auch die Freizeit, die Ruhezeit hinterher. Oder dass wir die Gesamtflugzeiten in einem Jahr von 1300 Stunden auf maximal 1000 Stunden reduziert haben.
Und sogar bei den umstrittenen maximalen Nachtflugzeiten bringt die neue Verordnung mit 11 Stunden eine Verbesserung. Denn zurzeit können Piloten nachts sogar bis zu 11 Stunden und 45 Minuten eingesetzt werden. Auch das Argument von den wissenschaftlichen Studien lässt der CDU-Verkehrsexperte nicht gelten. Insgesamt habe es 50 Expertisen gegeben, von denen lediglich 5 mehr als 10 Stunden für zu gefährlich erklärten.
Janet Yellen soll als erste Frau an die Spitze der mächtigen US-Zentralbank rücken. US-Präsident Obama will die bisherige Vizechefin der Fed noch heute offiziell als Nachfolgerin von Ben Bernanke nominieren. Der Senat muss der Nominierung noch zustimmen. Andreas Heuchler.
Janet Yellen kennt sich als ehemalige Präsidentin der regionalen Notenbank von San Francisco, als Wirtschaftswissenschaftlerin und Präsidentenberaterin der Regierungen Clinton und Obama bestens auf dem sensiblen Parkett aus, das sie Anfang nächsten Jahres betreten wird. Seit 2010 ist Janet Yellen Vizepräsidentin der mächtigen US-Notenbank, der in der Amtszeit von Ben Bernanke eine immer politischere Rolle zukam. Während der Kongress tief zerstritten ist, vermochte es die Notenbank mit den Impulsen einer quasi Nullzinspolitik und dem massiven Aufkauf von Staatsanleihen im Wert von 85 Milliarden Dollar pro Monat, die durch die Finanzkrise geschwächte Konjunktur etwas zu verbessern und die Situation auf dem US-Arbeitsmarkt zu entschärfen. Von der Arbeitsmarktexpertin Yellen, der in Wirtschaftskreisen eine große Prognosesicherheit nachgesagt wird, erwarten Beobachter zunächst die Fortsetzung der lockeren Geldpolitik, mittelfristig aber auch das, was Ben Bernanke noch nicht wagte, das Ende der Stützprogramme und der niedrigen Zinsen.
Obwohl die Ökostromumlage angehoben wird, werden sich die Verbraucher hierzulande für 2014 nicht auf so drastische Strompreissteigerungen wie in diesem Jahr einstellen müssen. Grund dafür sei ein paradoxer Effekt der Energiewende, meint der Präsident des Bundeskartellamtes Mund. Die Abgabe für die Förderung des Ökostroms wird nach Angaben aus Branchenkreisen auf gut 6 Cent pro Kilowattstunde steigen. Christoph Rasch.
Damit klettern die Durchschnittspreise, die Endkunden pro Kilowattstunde Strom bezahlen müssen, auf fast 30 Cent. Für einen Durchschnittshaushalt würde die Erhöhung Mehrkosten zwischen 30 und 45 Euro pro Jahr bedeuten. Die Ökostromumlage macht dann an den jährlichen Stromkosten mehr als ein Fünftel aus. Zugleich wird aber der Einkaufspreis von Strom an der Börse immer billiger, weil Deutschland sehr viel Energie produziere. Angesichts dieser, so wörtlich, paradoxen Entwicklungen der Energiewende fordert Mund eine baldige Reform der Ökostromförderung. Der Kartellamtspräsident schlägt vor, den bisherigen Vorrang für die Einspeisung von subventioniertem Ökostrom zu streichen. Die Erzeuger von Energie aus Wind, Wasser oder Sonnenkraft sollten diese künftig direkt vermarkten. Wie hoch die Erhöhung tatsächlich ausfällt, wird erst in der kommenden Woche offiziell. Dann veröffentlichen die Übertragungsnetzbetreiber ihre Berechnungen für 2014.
Seit Anfang des Jahres dürfen in Deutschland Fernbusse fahren. Der Markt bekommt zum 1. November einen neuen Anbieter. ADAC und Deutsche Post gehen mit dem ADAC Postbus an den Start. Birgit Becker erzählt mir.
Erstmal fahren die gelben Busse auf 5 Strecken quer durch die Republik. Bonn-München oder Köln-Berlin in knapp 9 Stunden sind im Angebot. Im nächsten Frühjahr sollen die Busse 30 Städte miteinander verbinden, darunter 11 im dicht besiedelten NRW. Punkten wollen ADAC und Post mit Komfort und Sicherheit. Dazu zählen moderne geräumige Fahrzeuge, teilweise barrierefrei, ein Multimedia-Angebot an Bord und Sitze, die mit 3-Punkt-Gurten ausgestattet sind. Die Tickets kosten je nach Strecke zwischen 11 und 68 Euro. Ein Gepäckstück ist frei, ein weiteres kostet extra, genauso wie Fahrräder oder die Reservierung eines bestimmten Sitzplatzes. Damit liegen die Preise nach Auskunft der Betreiber höher als bei den meisten anderen Fernbusanbietern, sind aber deutlich günstiger als Bahn oder Auto. Ein Wettbewerbsnachteil könnte die Geschwindigkeit sein. Die Busse haben in Stoßzeiten mit dichtem Verkehr und Staus zu kämpfen, genau wie alle anderen Verkehrsteilnehmer auf der Straße. Darauf wollen ADAC und Post mit einer eigenen Leitstelle reagieren. Solange gelbe Busse auf der Straße sind, ist die besetzt und kann die Fahrer entweder umleiten oder zumindest über Verkehrsaufkommen oder Staulänge informieren. Post und ADAC sind vergleichsweise spät dran mit ihrem Angebot. Seit der Öffnung des Fernbusmarktes Anfang des Jahres sind gut 170 Anbieter mit Bussen auf deutschen Autobahnen unterwegs. Mittelfristig sollen die gelben Busse ein Drittel des Marktes erobern. Bei Bedarf könne das Angebot auch europaweit ausgebaut werden, hieß es bei der Vorstellung des Konzepts im Bonner Posttower.
Juristische Niederlage für den Landesdatenschutzbeauftragten von Schleswig-Holstein Weichert. Seine Behörde hatte vor 2 Jahren verfügt, dass Unternehmen keine Fanseiten auf Facebook betreiben dürfen. Sie nutzten aus, dass Facebook Daten der Nutzer sammelt und für Werbezwecke nutzbar macht. 3 Unternehmen klagten dagegen und das Verwaltungsgericht in Schleswig gab ihnen heute Recht, erzählt Cornelius von Tiedemann.
Die Begründung der Kammer? Der Facebook-Konzern mit seinem Europasitz in Irland sei datenschutzrechtlich verantwortlich und eben nicht die Betreiber der Fanpages. Die hätten überhaupt keinen Zugriff auf die Datenerhebung durch Facebook. Und wo kein Einfluss bestehe, da sei auch keine Verantwortung zu tragen. Thilo Weichert, Chef des unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz in Schleswig-Holstein, will trotz der Schlappe heute keine Ruhe geben.
Wir werden natürlich weiter versuchen, die Verantwortlichen Google, Facebook und andere Portalbetreiber eben jetzt hier unter Druck zu setzen. Ich habe auch ein bisschen die Hoffnung, dass insbesondere der europäische Gesetzgeber mit der Datenschutzgrundverordnung auch hier Druck auf die amerikanischen Anbieter ausübt.
Auch wenn Weichert weiter kämpfen will. Die Richter selbst stuften das heutige Urteil des schleswig-holsteinischen Verwaltungsgerichts als bundesweit richtungsweisend ein. Denn bisher war es gerichtlich noch ungeklärt, inwieweit deutsche Unternehmen beim Betrieb von Seiten in sozialen Medien datenschutzrechtlich belangt werden können. Entsprechend positiv fällt die Reaktion der Kläger aus. Unternehmenssprecher Rüdiger Kubalt vom Telekommunikationsunternehmen Debitel.
Das Wesentliche für uns ist auf jeden Fall, dass jetzt Rechtssicherheit herrscht. Und wir freuen uns darüber auch sicherlich für die anderen, die jetzt wissen, wie sie weiterarbeiten können mit Facebook.
Doch noch ist der Rechtsstreit nicht beendet. Das Gericht ließ eine Berufung gegen das Urteil zu. Und der Vorsitzende Richter Hans-Joachim Rosenthal und seine Kollegen sprachen trotz ihres Urteils zugunsten der Kläger während der Verhandlung von einer grundsätzlichen Datenschutzproblematik bei Facebook.
Der diesjährige Nobelpreis für Chemie geht in die USA an die 3 Molekularchemiker Martin Kaplus, Michael Levitt und Ari Voschel. Tim Krohn erzählt aus Stockholm, wofür.
Was bitteschön haben ausgerechnet Chemiker mit unserer neuen, modernen Computerwelt zu tun? Naja, eine ganze Menge, verrät der Sekretär des Stockholmer Nobelkomitees, Staffan Normark. Bei dem diesjährigen Preis geht es darum, wie man das chemische Experiment in den Cyberspace bringen kann. Es geht um die Grundlage für moderne Computermodelle, mit deren Hilfe man chemische Vorgänge besser verstehen und vorhersagen kann. Ohne die theoretische Grundlagenarbeit der 3 neuen Nobelpreisträger sind die modernen Computermodelle in der praktischen Chemie kaum denkbar. Nur mit dem Computer wiederum lassen sich heute die komplexen chemischen Vorgänge in einer Pflanze zum Beispiel errechnen und vor allem vorhersagen.
Ja, man kann
ausrechnen, was geschehen wird, wenn eine sehr komplizierte chemische Reaktion stattfindet. Was passiert, wenn sich zum Beispiel bei der Photosynthese der Pflanze aus Wasser Sauerstoff entwickelt? Das kann man heute tatsächlich ausrechnen. Astrid Gräslund von der schwedischen Nobelakademie spricht von einer noch sehr jungen Wissenschaft. Kaplus, Levitt und Warshall hätten aber schon vor Jahrzehnten den Boden dafür bereitet. Da könne man im Labor noch so viel herumexperimentieren, ergänzt ihr Kollege Karlström. Ohne die theoretischen Grundlagen dieser 3 wäre man wohl ganz schön aufgeschmissen. Moleküle sind eigentlich ziemlich faule Kreaturen. Meistens machen sie gar nichts und schwingen nur so durch die Gegend. Dann aber, wenn sie reagieren, geht alles ganz schnell. Das kann die experimentelle Chemie kaum studieren, denn erst passiert nichts und dann alles auf einmal. Die Theorie macht sich davon unabhängig. Kaplus, Levitt und Warshall sind Molekularchemiker aus den USA. Der eine, Martin Kaplus, ist in Wien geboren, dann aber musste seine Familie 1938 vor den Nazis nach Amerika fliehen. Auch die beiden anderen Nobelpreisträger haben ihre Wurzeln außerhalb der USA. Michael Levitt ist in Südafrika und Großbritannien groß geworden. Ari Warshall stammt aus einem Kibbutz in Israel. Was sie eint, sei die pure Begeisterung für die Wissenschaft, erzählt der Direktor des Göttinger Max-Planck-Institutes. Die Methoden der neuen Nobelpreisträger würden vor allem für die Entwicklung von Medikamenten immer wichtiger. Aber wie geht das? Ach, alles ganz einfach, erzählt Ari Warshall. Man müsse halt nur neugierig sein.
It's like seeing a watch.
Das ist, als wenn man sich eine Uhr anguckt und überlegt, wie die wohl arbeitet. Ich wollte wissen, wie das alles funktioniert. Was machst du, um daraus zum Beispiel ein Medikament zu entwickeln oder, wie in meinem Fall, einfach nur, um die eigene Neugier zu befriedigen?
to satisfy your curiosity.
Soweit das Echo des Tages. Das finden Sie auch als Podcast auf ndr.de/info oder auf wdr5.de zum Herunterladen. Am Mikrofon war Ulrike Heckmann.